Die Infrastruktur ist super. Wenn es jemand schafft, dann sind es die. Wir haben wahrscheinlich in Sachsen weniger Business Angels als in Starnberg. Ich sage gern, ja, dass eigentlich Startups und Gründungen doch der Kern des Kapitalismus sind. Was könnte es Kapitalistischeres geben als ein Startup, was neu entstehen muss und sich am Markt behaupten muss?
Wirtschaft im Osten zum Thema Startups und Innovationen. Darüber spreche ich mit Erik Weber, dem Chef des Leipziger SpinLab, einem der führenden Gründungszentren in Europa. Es geht um Kreativität und Standortvorteile, um Forschung und Förderung und um Talente und Kapital. Ja, herzlich willkommen, Dr. Erik Weber, Mitgründer, Mitbegründer und Chef des Leipziger SpinLab, das zu den führenden Gründungszentren in Europa zählt und natürlich Experte, wenn es um die Rolle und die Bedeutung von Startups in Deutschland geht und natürlich auch insbesondere in Ostdeutschland. Herr Weber, wie ist denn aus Ihrer Sicht, wie steht es um die Startup-Branche in Ostdeutschland?
Zunächst einmal vielen Dank für die warmen Worte und die warme Einladung. Ich freue mich sehr, über dieses Thema zu sprechen, weil das für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, nicht nur beruflich, sondern ich glaube, dass im Thema Startup für Ostdeutschland ein ganz besonderes Potenzial liegt. Aktuell ist es so, dass wir je nach Statistiken und je nach Bundesland im Mittelfeld mitspielen. Die Schwerpunkte in Ostdeutschland sind natürlich Berlin, klar, das ist einer der Gründer-Hotspots in Deutschland und Europa. Aber auch Sachsen und Thüringen sind dann im Bundesländervergleich regelmäßig im Mittelfeld vertreten, wenn es um die Anzahl von Startups geht oder auch die Finanzierung von Startups. Aber an der Stelle vielleicht auch gleich einschränkend, gerade für die ostdeutschen Standorte außer Berlin würde ich mir natürlich wünschen, an der Spitze zu stehen, weil wir eben nicht diese lang gewachsenen Strukturen haben, nicht diese Familienunternehmensstruktur haben, viel, viel weniger Konzernsitze haben. Und genau deswegen ist das Thema Start-up für Ostdeutschland eigentlich der Schlüssel.
Ja, auf die einzelnen Punkte kommen wir sicher gleich nochmal, auch natürlich auf die Frage, was die Strukturen, die Wirtschaftsstrukturen für den ostdeutschen Wirtschaftsstandort ausmachen. Aber vielleicht am Anfang nochmal die Frage, was zeichnet denn aus Ihrer Sicht, ein paar Punkte haben Sie gerade schon angedeutet, was zeichnet denn den Gründungsstandort Ostdeutschland aus Ihrer Sicht aus?
Wir haben eine sehr, sehr gute Forschungsbasis und damit eine sehr gute technologische Basis. Das ist erstmal eine gute Ausgangssituation. Das ist übrigens auch etwas, was wir deutschlandweit im internationalen Vergleich konstatieren können. Forschung, Wissenschaft, das läuft praktisch gesehen. Da gibt es Auswertungen dazu, wenn man mal vergleicht, internationale Publikationen bis hin zu Nobelpreisen, wo wir ja in Leipzig mit 20 Pebö auch einen Nobelpreisträger in Medizin haben, bis hin dann zu Patenten, die an Hochschulen geschaffen werden und so weiter. Da ist Deutschland im internationalen Vergleich wirklich auf einem Spitzenniveau. Und das würde ich auch für Ostdeutschland absolut so bekräftigen. Dank, ich sag mal, der Strukturpolitik der letzten Jahrzehnte haben wir eine sehr hohe Dichte an Forschungseinrichtungen. Wir haben die patentstärkste Universität in Deutschland, nämlich die TU Dresden. Aber auch in den Top 15 sind weitere ostdeutsche Universitäten vertreten, wie Jena zum Beispiel, aber auch Ilmenau. Also da ist eine ganz, ganz tolle Basis an Wissen und an Ideen. Aber wenn wir jetzt genauer reingucken in dem, was davon verwertet wird und insbesondere was in Form von Ausgründungen verwertet wird, da müssen wir konstatieren, dass wir da einfach ein Potenzial liegen lassen, dass es nicht genug Ausgründungen an der Stelle gibt. Das müssten deutlich mehr sein, gerade auch im internationalen Vergleich, wenn man das mal zum Beispiel mit den Budgets pro Hochschule vergleicht, ja, dann werden in Frankreich Das, und jetzt, wenn wir ehrlich sind, Frankreich ist jetzt strukturell nicht so viel anders, hat auch nicht so viele andere Voraussetzungen als Deutschland, aber pro Budget werden viermal so viele Startups gegründet. Das müssen wir für Deutschland und insbesondere Ostdeutschland aus meiner Sicht ganz dringend auch erreichen.
Sie beraten ja mit Ihrem Team von Leipzig aus, aber mittlerweile ja auch Dresden, Hannover, eine ganze Reihe von jungen Gründern aus ganz Deutschland, Europa. Gehört das, was Sie gerade beschreiben, schon zu den wichtigsten Erfahrungen und Learnings in den letzten Jahren? Sie machen das ja jetzt, glaube ich, schon seit 10 Jahren.
Ja, wir haben natürlich unglaublich viele Learnings und das ist eines der besonders spannenden Themen oder Bedingungen in meinem Arbeitsumfeld, dass es sich ständig ändert. Es gibt eine extrem hohe Dynamik. Heute reden gerade alle über AI. Vor 10 Jahren war das natürlich noch überhaupt kein Thema. Ja, heute überlegen wir, wie können wir uns selber vielleicht mit AI effizienter machen bis hin zu abschaffen, ja, um nochmal das Extrem zu nehmen. Mhm. Das war vor 10 Jahren überhaupt kein Thema. Ja. Die ganze Arbeitskultur hat sich natürlich auch über Corona mit Homeoffice und so extrem geändert. Und das führt dazu, dass es eigentlich immer wieder Learnings gibt. Was sich aber definitiv über die letzten 10 Jahre gehalten hat, sind 2 Dinge, nämlich Startups müssen sich generell sehr intensiv Gedanken über ihre Finanzierungsstrategie machen und über ihre Investorenakquise und auf der anderen Seite über Kundengewinnung. Das müssen quasi die 2 wirklich absolut primären Themen sein, damit das von Erfolg gekrönt werden kann. Sicherlich jetzt auch wenig überraschend, dass man irgendwie Kunden braucht und oder Investoren. Ja, aber das ist sicherlich eines der wichtigsten Punkte. Und da muss man feststellen, dass natürlich aufgrund der Kapitalbasis in Ostdeutschland, aber auch eben dem Vorhandensein von großen Unternehmen und Firmensitzen, da eigentlich, wenn man ehrlich ist, an diesen 2 Stellen strukturelle Nachteile bestehen. Und das ist eben für uns immer wieder ganz wichtig, der Ansatz zu sagen, was kann man da gezielt dran tun? Wie kann man das gezielt verbessern? Wo kann man da ganz gezielt dran arbeiten? Und wie kann man das natürlich auch überregionaler vernetzen? Wie kriegen wir Investoren hierher? Wie kriegen wir Partnerunternehmen hierher? Und so weiter und so fort.
Sind das die, ich sag mal, die zentralen Herausforderungen, die Sie gerade ansprechen für Gründer in Ostdeutschland, hier in der Region? Und wie unterscheiden sich sozusagen die Herausforderungen hier im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland oder vielleicht auch in Europa? Aber lassen Sie uns lieber erstmal in Deutschland bleiben.
Ja, wie alles im Leben und damit auch jede Region gibt es natürlich Vor- und Nachteile in Ostdeutschland. Ein Vorteil, wir haben, glaube ich, eine sehr gut aufgestellte öffentliche Infrastruktur für Gründer. Viele private Akteure wie jetzt SpinLab oder ExciteLab und Aktivitäten an den Hochschulen und so weiter. Also die Infrastruktur ist super. Die öffentliche Förderung ist im Bundesvergleich super. Ja, es gibt sehr viele Förderprogramme, es gibt sehr viele staatliche Angebote und Interaktionen. Ganz toll. Wie es, also wirklich auch im Bundesvergleich mehr als wettbewerbsfähig, mit Sicherheit die attraktivsten Regionen. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema Vermögensverteilung und damit zum Beispiel auch Business Angel Aktivitäten. Also es ist häufig so, dass ich bei einer Gründung, wenn ich erst eine gewisse Technologie entwickeln muss, bevor ich sie verkaufen kann, so eine gewisse Art von Vorfinanzierung brauche. Banken mit Darlehen stehen da in der Regel nicht zur Verfügung, zumindest nicht bei innovativen Startups. Das heißt, an der Stelle brauche ich häufig Eigenkapitalinvestments und die kommen ganz, ganz häufig als allererstes von sogenannten Business Angels, also Privatpersonen, die ihr privates Geld in ein Startup investieren. Und wenn wir dann natürlich eine ganz andere Vermögensverteilung haben und eine ganz andere Zahl an Privatpersonen, die sich das leisten können, im Vergleich zu Bayern, ja, oder im Vergleich zu den alten deutschen Industriestandorten, dann haben wir ja einfach eine geringere Zahl. Ich sage immer gern, wir haben wahrscheinlich in Sachsen weniger Business Angels als in Starnberg. Ja, aber ja, da müssen wir uns eben vernetzen und daran arbeiten. Ja, das sehen Sie auch beispielsweise an der Verteilung der Sitze von Wagniskapitalfirmen, also eben nicht Privatinvestoren, sondern strukturierten Fonds, ja, die in Startups investieren. Die sind in Ostdeutschland, außerhalb von Berlin zumindest, extreme Mangelware, neben den landesgeführten Fonds, wie jetzt zum Beispiel der TGFS oder die MBG, die das super machen. Aber es braucht natürlich auch zusätzlich private Investoren und das ist eine absolute Mangelware.
Nun, wenn man sich die Zahlen anguckt, es hat ja vor kurzem so eine Sonderauswertung Sachsen Startup Monitor 2025 gegeben, dann kann man den Eindruck haben oder hat man den Eindruck, was die Zahlen angeht, dass Sachsen im Bereich der Startups sehr weit vorne liegt, rund 700 Startups seit 2020 oder hat sich in den letzten Jahren entwickelt, seit 2020 die Zahl rund 1 Milliarde investiert worden. Wenn wir nochmal auf den Gesamtstandort Ostdeutschland schauen, was passiert in den anderen Bundesländern?
Also ich würde grundsätzlich unterschreiben, dass wir da das Glück haben, dass Sachsen positiv hervorsticht, auch im Bundesländervergleich, auch im Vergleich mit einigen alten Bundesländern und da regelmäßig auf Platz 6, 7, manchmal 8, manchmal vielleicht auch 5 im Bundesländervergleich liegt, wenn wir zumindest auch die Anzahl von Wagniskapital und Startups, Startup-Gründungen sieht. Jetzt kann man sagen, das ist schon mal gut. Mir persönlich wäre es ehrlicherweise nicht genug. Ich glaube, alle ostdeutschen Bundesländer sollten im ersten Drittel liegen und Sachsen hätte aus meiner Sicht das Potenzial für die Top 3. Woran liegt das? Oder beziehungsweise sind das ja auch teilweise einzelne Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel ein Sunfire in Dresden oder ein Stuffbase in Chemnitz oder auch eine Wandelbots in Dresden, die natürlich die Statistiken da durchaus massiv beeinflussen, weil die teilweise mal eine Finanzierungsrunde von 100 Millionen, 200 Millionen machen. Ja, wenn wir dann über einen langen Zeitraum 1 Milliarde haben, dann macht das schon einen Unterschied, ob dann eben Sunfire in demselben Zeitraum 300-400 Millionen eingesammelt hat davon. Also da sehen wir natürlich, dass diese Ausreißer, die es zum Glück hier gibt, muss man auch so sagen, Sachsen ist eines der wenigen Bundesländer, in denen es überhaupt sogenannte Unicorns gibt, also Startups mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde Euro. Genau zu sein, US-Dollar. Und wir haben in Sachsen mindestens 2 davon, was erstmal super ist, aber es beeinflusst diese Statistiken natürlich grundlegend sehr. In den anderen Bundesländern, Thüringen hat das auch schwankend. Thüringen hat, glaube ich, insgesamt auch eine durchaus gute Performance. Je nach Jahr, da gibt es ganz, ganz tolle Unternehmen, auch gerade in spezialisierten Bereichen wie Photonics, alles rund um Licht, ne, ist natürlich am Standort Jena eine extrem gute Ausgangsbasis. Ne, und das ist vielleicht noch generell ein Thema für Ostdeutschland, das ist eben diese Spezialisierung in bestimmten Themen, wobei besonders Jena mit dem Thema Optik-Licht, das habe ich ja schon benannt, als auch Dresden mit dem Thema Mikroelektronik besonders hervorstechen.
Ist es insofern keine Überraschung, dass sozusagen die starken Regionen wie Sachsen, Teile von Thüringen, die auch, ich sag mal, gute Wirtschaftsstandorte, erfolgreiche sind, erfolgreiche Industriestandorte, mit Sachsen haben Sie gerade die beiden Schlüsselbranchen auf die Schlüsselbranchen hingewiesen, in Dresden, Silicon Saxony, aber auch Automobilindustrie und so weiter, dass das sozusagen die Vorbedingungen sind, damit auch eine Start-up-Branche eine erfolgreiche entstehen kann, wenn da ohnehin dann schon sozusagen ein starker wirtschaftlicher oder industrieller Nukleus da ist?
Genau, also ich halte es für zentral, dass man diese Stärken positioniert und dann entsprechend auch die Unternehmen einbindet, also in Dresden zum Beispiel eine Infineon oder eine Zeiss, ja, aber auch kleinere Akteure wie eine von Ardenne, die da einfach offen sind, mit Startups zu arbeiten. Und das ist ja genau der interessante Punkt. Also die Startups, die vor Ort entstehen, ja, müssen natürlich entsprechend Kunden und Investoren gewinnen, haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie und in welchen Themen bekomme ich das vielleicht hin, dass gezielte Ansiedlungen stattfinden können. Denn auch in Finnland oder Frankreich oder Barcelona oder wo auch immer, ja, entstehen natürlich Ideen im Bereich Mikroelektronik. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass mein Standort so stark ist und insbesondere im Startup-Umfeld so stark ist, dass das für ein Unternehmen aus diesen Ländern oder aus quasi global, wenn man das so will, ja, der Standort strahlt und so attraktiv ist, dass es für ein Unternehmen ganz rational ist zu sagen, oh, Mensch, mit Sitz oder Niederlassung gehe ich vielleicht nach Dresden, weil da spielt für mich die Musik. Ja? Und das ist definitiv im Mikroelektronikbereich in Dresden gut gelungen.
Hm. Worauf, wir diskutieren ja nicht von Null an, sondern es gibt mittlerweile eine Geschichte für Innovation, für Startups in Ostdeutschland, insbesondere eben in Sachsen oder in Mitteldeutschland. Worauf gucken Investoren heute, wenn die, oder mal ganz offen gefragt, worauf gucken die, was beobachten die, worauf springen die an, was sind für die Voraussetzungen, Bedingungen, sich eine Branche oder Unternehmen genauer anzugucken und dann zu überlegen, gebe ich da Geld rein?
Ja, die Entscheidung treffen wir ja mit SI Ventures, also der Fondsgesellschaft, mit der wir ja auch investieren können und die wir mit initiiert haben, nun mittlerweile im zweiten Fonds sind, regelmäßig. Ja, und es sind in dem Frühphasenbereich, in dem wir aktiv sind, natürlich so erste, wir nennen das immer Traktion, so erste Anzeichen, Moment mal, da gibt's einen echten Bedarf, da gibt's einen echten Kundenbedarf, weil es tatsächlich zahlende Kunden gibt oder weil es zumindest sehr konkrete Absichtserklärungen gibt, weil das Unternehmen mit vielen Kunden gesprochen hat. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und ein zweites wichtiges Element ist das Team. Ich sage immer, meine Lieblings-Startups sind die, wo alle erstmal sagen, Moment mal, das geht überhaupt gar nicht, ne, das funktioniert technisch nicht oder das kann man nicht machen, weil der Markt so und so funktioniert. Und ich habe genau mit diesen Aussagen oder genau in diesem Thema habe ich ein extrem starkes Team. Weil ich glaube, wenn es jemand schafft, dann sind es die. Denn wenn die das wirklich schaffen und sich alle anderen geirrt haben, dann ist das Potenzial natürlich gigantisch.
Mhm. Da sind wir jetzt noch nicht bei Dienstleistungen, Produkten, bei, ich sag mal, so inhaltlichen Themen, sondern eher ja, beim Spirit, bei der Organisation, jedenfalls das ist meine Wahrnehmung gerade. Und Sie haben ja Smart Infrastructure Ventures, wenn ich das richtig vor Augen habe, mit anderen Beteiligten gegründet, gerade für Frühphasenfinanzierung. Wenn wir aber mal ein paar Phasen weiter nach hinten gehen oder vorangehen, wie hat sich der Blick von Investoren, die dann sich beteiligen, weil sie bestimmte Entwicklungen schon länger beobachten, wie hat sich da die Gemengelage verändert? Gibt es da Erkenntnisse, die Sie mittlerweile gewonnen haben?
Ja, vielleicht erst noch mal ganz kurz ergänzend zum Frühphasenbereich. Gerade im Bereich Software steigen die Anforderungen dort immer mehr, weil also bezüglich welche Art von Traktion und wie viel Traktion erwartet man von so einem Startup, ja? Also mit einer, gerade im Softwarebereich, einfach nur mit einer Präsentation und einer guten Idee und einem guten Team wird man mittlerweile auch da keine Frühphasenfinanzierung mehr einsammeln können, weil durch die ganzen KI-Möglichkeiten es so einfach ist, erstmal einfache Produkte hinzustellen und wirklich zu beweisen, dass es da eine Marktnachfrage gibt, dass das selbst im Frühphasenbereich mittlerweile durchaus eine Voraussetzung oder zumindest ein sehr, sehr starkes Argument ist, wenn es reale Traktion gibt. In der Spätphase, es dreht sich ja dann natürlich irgendwann, ne? Also irgendwann kann ich ja anfangen, diese Zahlen, ich sag das mal, im weitesten Sinne hochzurechnen. Ja, wenn ich vielleicht in der Frühphase eher so manufakturartig noch beweisen kann, okay, ich kann hier 1, 2, 3, 4, 5, 10 Kunden bedienen, ja, bin ich ja in der Spätphase eher in dem Bereich, wo ich immer sage, da steht deine Fabrik schon. Ja, du hast vom Prinzip her alle Prozesse, du hast dein Team, und du kannst jetzt tatsächlich mit realen Zahlen nachweisen, wenn ich oben 1 Euro reingebe, kommt unten 1,20 Euro wieder raus. Dann kann ich das ja hochrechnen. Ja, das passiert im Spätphasenbereich immer mehr. Wir hatten zwischendurch 2021 vielleicht so eine Phase, da war das schon interessant, wenn ich 1 Euro reingebe und vielleicht 50 Cent wieder rauskriege und eine gute Story dazu habe. Das hat sich definitiv geändert. Also diese Marktübertreibungen in der Breite, ich nenne das mal gezielt Übertreibungen, das hat sich zurückgefahren auf jeden Fall. Die Investoren auch im Spätphasenbereich sind deutlich konservativer, deutlich zurückhaltender geworden und erwarten einfach viel mehr Substanz in Form von Technologie oder wirklich von realen Umsätzen, um dann größere Finanzierungsrunden mit zu begleiten. Jetzt sind wir gerade schon wieder so seit ein paar Monaten in so einer Phase, wo das zumindest in einzelnen Themen droht zu, ja, wieder so ein bisschen sich umzudrehen und vielleicht leichte Übertreibungstendenzen existieren, wenn man sich mal so die letzten Finanzierungsrunden im Bereich künstliche Intelligenz tatsächlich ansieht. Kann man schon mal fragen, dass alles so substanzbasiert ist.
Wir haben jetzt ein bisschen die Perspektive von Kapitalgebern beleuchtet. Mal die andere Seite, die Seite der Unternehmen, der Gründer betrachtet und gefragt, was gibt es so für Erfolgsgeschichten, die auch ein Stück weit für den Standort stehen, fällt mir ein Unternehmen ein, wobei ich jetzt das Unternehmen gar nicht weiter vertiefen will, sondern es eher ein bisschen struktureller diskutieren will, was Sie auch häufiger ansprechen, Mementor, die mal aus der Schweiz nach Leipzig gekommen sind. Ein Unternehmen, was Sie auch begleitet haben. Was sind Gründe für solche Gruppen, die zu sagen, oh, wir gehen jetzt ganz bewusst nach Sachsen, nach Ostdeutschland? In diesem Fall nach Leipzig, sowieso eine Stadt, die natürlich ein bisschen hervorsticht, aufgrund des ganzen Ökosystems auch.
Genau, und das ist, glaube ich, auch schon der springende Punkt. In Leipzig ist einfach ein attraktiver Gründungsstandort für einige Themen. Ich glaube, das ist immer wichtig dazu zu sagen. Es gibt in Ostdeutschland außerhalb von Berlin keine Stadt, die in der Breite sinnvoll ist für alle Themen. Ja, weil einfach die lokale Industrie nicht vorhanden ist. Also mal ein Beispiel, was will ich denn mit einer Finanztechnologie ehrlicherweise in Erfurt, ja, oder in Dresden? Da sitzen ja gar keine Banken. Das macht doch viel mehr Sinn, da vielleicht in Frankfurt zu sein. Wir müssen uns ja aber im Gegenzug die Frage stellen, mit welchen Themen macht es Sinn, in Leipzig zu sein oder in Dresden oder in Jena oder in Rostock. Ja, und für Leipzig ist der Medizinbereich einfach sehr, sehr attraktiv. Also alles so rund um Medizin, Biotechnologie, bis hin aber auch zu Umwelttechnik und Energiethemen. Da haben wir eine industrielle Basis, da haben wir größere Akteure, da haben wir Startups, da haben wir eine Infrastruktur, die darauf spezialisiert ist, und in dem Bereich macht es daher komplett Sinn, für Unternehmen wie Memento nach Leipzig zu kommen und auch Fachkräfte entsprechend zu finden, Netzwerk zu finden, Kunden zu finden. Das hat sich, glaube ich, für Memento sehr, sehr gelohnt, auch ökonomisch.
Es braucht Voraussetzungen, es braucht Faktoren, um als Start-up sich entwickeln zu können. Kapital ist das eine, das andere sind Talente, Fachkräfte, haben Sie gerade gesagt. Ja, und auch für einen Standort wie jetzt Sachsen, Mitteldeutschland, Teile Ostdeutschlands, auch sowas wie bestimmte kulturelle Faktoren. Offenheit, Liberalität, Kreativität, ein offenes gesellschaftliches Klima, das ist ja etwas, was seit Jahren beklagt wird, und gleichwohl überwiegen mutmaßlich die attraktiven Standortvorteile, oder wie beurteilen Sie das jetzt nach vielen Jahren auch?
Sicherlich spielt das Thema Talente immer eine wichtige Rolle. Ja, bei allem Geld, was ich eventuell für Investoren bekomme, ja, irgendwo muss es ja einsetzen, und ganz häufig ist das Personal. Also insofern klar, wichtige Rolle. Da haben wir etwas, was vielleicht manchmal auch unser Nachteil ist, weniger Firmensitze, kann aber auch ein Vorteil sein, insbesondere für Startups, weil es da durchaus weniger Wettbewerb gibt. Also um einzelne Talente und Köpfe. Also das spricht eher für Ostdeutschland. Für Ostdeutschland spricht, wie gesagt, auch die Infrastruktur an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die einfach lokal Talente ausspucken. Und das ist auch gut so. Insofern sind wir beim Talentethema gut aufgestellt. Aber natürlich haben wir das Thema Gewinnung auch von internationalen Spezialisten. Wenn ihr jetzt vielleicht, also man muss sich ja vorstellen, dass die Startups sehr, sehr häufig in sehr spezialisierten Themen und Nischen unterwegs sind. Fällt mir mal ganz so spontan Saxon Q ein, ja, ein Startup, was wir auch betreuen durften, was eben Quantencomputer, Quantentechnologie herstellt. Mhm. So, dann brauche ich natürlich irgendwie spezialisierte Leute, von denen gibt es auf der Welt nicht unglaublich viele. Ja, und die ich dann dafür gewinnen kann, die gucken natürlich, hey, Moment mal, wo gehe ich da hin? Wie ist auch die Anbindung? Und das dürfte kein Geheimnis sein, dass das für Ostdeutschland generell immer wieder ein kritisches Thema ist. Flugverbindungen beispielsweise, auch internationale Zugverbindungen, ist ein Thema. Kulturelle Faktoren natürlich durchaus auch. Ja, aber, und das will ich ganz klar sagen, der Zugang zu Talenten und zu Fachkräften ist eher ein Standortvorteil als ein Standortnachteil, zumindest in der Breite. In der Spitze, wo ich vielleicht sowieso nur ein ganz, ganz geringes Fachkräftepotenzial habe, weil es nur weltweit sehr, sehr wenige gibt, kann es natürlich auch immer wieder ein Thema sein, genau diese wenigen jetzt genau in diese Region zu führen. Aber das ist ehrlicherweise wahrscheinlich in Heilbronn oder Münster auch nicht signifikant einfacher.
Ich will noch mal auf ein Thema zurückkommen, was wir relativ am Anfang gleich angesprochen haben, nämlich die Unterstützung, die Förderung von der öffentlichen Hand, man kann auch sagen von der Politik. Das ist immer wieder ein Thema in allen wirtschaftspolitischen Diskussionen. Und insofern bin ich eben doch einigermaßen überrascht über Ihre lobenden Worte gewesen. Mein Eindruck eben war, Sie sind sehr zufrieden mit dem, was die öffentliche Hand an Förderprogrammen zur Verfügung stellt, oder zumindest sind wir offenbar hier am Standort gut ausgestattet, wenn wir mal ganz andere Dimensionen, die Sie eben auch schon angesprochen haben, mal aufrufen. Für Intel 10 Milliarden. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die amerikanische Regierung unter Biden noch diesen diesen Inflation Reduction Act mit 400 Milliarden aufgerufen hat, Trump jetzt Steuererleichterungen macht, dann kann man, oder habe ich jedenfalls den Eindruck, dass wir in Deutschland nicht über Milliarden, sondern nur über Millionen reden. Das heißt, die Frage, machen wir, macht Politik, macht öffentliche Hand genug oder muss da nicht eigentlich mehr gemacht werden?
Das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Erstmal würde ich ja grundlegend sagen, Politik muss nur aktiv werden, wenn es ein Marktversagen gibt. Im Übrigen auch ein Staatsversagen. Und wenn es beides gibt, dann brauche ich irgendwie ein neues politisches Instrument, ja, oder ein Förderinstrument. So, die Frage muss erstmal grundlegend gestellt werden. Und ich beobachte immer stärker in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnt, dass die Frage nicht immer gestellt wird. Ja, also es gibt auch durchaus staatliche Aktivitäten, wo man sagt, boah, warum da jetzt nochmal quasi öffentliches Geld investiert wird, obwohl das eigentlich marktwirtschaftlich schon durchaus funktioniert. Das kann ja auch zu Marktverzerrungen führen. Also die Frage ist erstmal grundlegend zu stellen. Ja, ich sage gern, ja, dass eigentlich Startups und Gründungen doch der Kern des Kapitalismus sind. Was könnte es Kapitalistisches geben als ein Startup, was neu entstehen muss und sich am Markt behaupten muss? Eventuell mit Investorengeldern, eventuell mit, bestenfalls mit sofortigen Umsätzen. Ja, aber was sollte der Markt besser regeln als genau diesen Fall? Ja, trotzdem ist anzumerken, dass global gesehen der Anteil an öffentlicher Intervention im Startup-Bereich nicht von der Hand zu weisen ist und definitiv ansteigend ist, auch in USA, auch in China sowieso, in Deutschland eben auch. Das vielleicht auch notwendig ist an der einen oder anderen Stelle. Soll man ja gar nicht abstreiten. Aber deswegen ist dieses Thema natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich natürlich sagen, boah, wenn das alles marktwirtschaftlich organisiert wäre damit ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen würden, wäre das ja super, weil dann wäre es wirklich wettbewerbsorientiert und die Gefahr von Marktverzerrungen viel geringer. Real ist es natürlich so, dass in einem nationalen, aber eben auch in einem internationalen Wettbewerb das schon eine Rolle spielt, welche Infrastruktur ist da, welche Investoren sind da. Selbst die privaten Finanzierungsstrukturen sind durchaus signifikant durch öffentliche Investoren gespeist. Also sowas wie die KfW oder der European Investment Fund sind ganz, ganz typische Investoren, auch bei privaten Wagniskapitalfonds. Ja? Auch unsere SAP in Sachsen zum Beispiel ist da durchaus aktiv, hat in mehrere private Fonds auch mit investiert. Das ist auch richtig und wichtig so. Deswegen ist das eine sehr komplexe Fragestellung. Aber quasi in der Grundtendenz würde ich natürlich immer sagen, so viel Privatwirtschaft und privatwirtschaftliches Engagement wie möglich ist. Das ist irgendwie so ein bisschen auch der heilige Gral natürlich unseres kapitalistischen Systems, würde ich das mal nennen. Und das meine ich an der Stelle echt nicht negativ, ja, auch wenn es andere negative Aspekte gibt. Aber genau an der Stelle finde ich es eigentlich positiv.
Das Thema könnte ein weiteres Gespräch, eine weitere Vertiefung gebrauchen. Die haben wir jetzt nicht, jedenfalls nicht die Zeit dafür, aber vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, so die Zukunftsfrage, die will ich aber jetzt nicht mit einem konkreten Datum verbinden, sondern eher, was erwarten Sie denn vom Standort Ostdeutschland, von der Wirtschaft im Osten in den nächsten Jahren?
Ja, ich hoffe, dass wir auch dank der Initiative, und da sind wir wieder quasi bei einer staatlichen Intervention, ja, aber Ostdeutschland hat ja jetzt auch eine von den 10 sogenannten Startup Factories bekommen mit Boost, die eben in Dresden, Leipzig und Jena aktiv wird. Eine von diesen 10 Factories, ja, da geht es um eine durchaus signifikante Bundesförderung, auch ergänzt mit privaten Mitteln. Und das soll auch dazu beitragen und muss auch dazu beitragen, dass sich noch viel, viel mehr Gründungen quasi aus dieser guten wissenschaftlichen Basis, die ich eingangs genannt habe, ergeben. Und ich denke, es wäre ein gutes Ziel, wenn sich die Zahlen da mindestens verdoppeln. Also wir mindestens doppelt so viele Startups in den ostdeutschen Bundesländern sehen. Und beim Thema Kapital würde ich mir wünschen, dass es sogar mindestens 3-mal bis 4-mal so viel Kapitalinvestments gäbe. Auch wenn, also das dann natürlich dazu führen würde, dass die durchschnittliche Kapitalbasis dieser Startups sich vergrößert.
Na, vielleicht weitere Gründe, jedenfalls klingt es so, optimistisch zu bleiben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Weber.
Vielen Dank für die Einladung und Optimismus ist, glaube ich, für uns alle dringend wichtig.
Ja, besten Dank.
Das trägt uns.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.